RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Heute beginnt eine ganze Serie diplomatischer Beratungen in Deutschland, bei denen der Krieg in der Ukraine im Mittelpunkt steht. Erst treffen sich die G7-Außenministerinnen und Minister in Schleswig-Holstein, dann später in der Woche die NATO-Außenminister in Berlin. Energiesicherheit sicher auch da dann ein Thema, dass es weiter Waffenlieferungen an die Ukraine geben soll. Auch die schwerer Waffen, darüber gibt es mittlerweile ja eine große Einigkeit auf der Ebene. Aber es gibt auch Gegenstimmen in der deutschen Politik. Und zu denen gehört Gregor Gysi, der außenpolitische Sprecher der linken Fraktion im Bundestag. Guten Morgen, Herr Gysi.
Guten Morgen, Frau Naht.
Die russischen Sanktionsankündigungen jetzt, wie bewerten Sie die?
Naja, damit wird ja, musste gerechnet werden. Das Problem ist immer, wenn man Maßnahmen ergreift, muss man sich immer überlegen, welche Maßnahmen die Gegenseite ergreifen kann. Das gehört zur Ausgewogenheit der Politik dazu. Ich habe abgesehen beim Gas noch eine ganz andere Sorge. Ein Drittel der gesamten Getreideproduktion der Menschheit findet in der Ukraine und in Russland statt. Stellen Sie sich mal vor, der Putin in die Ecke gedrängt sagt, jetzt ist ihm das Geld auch egal. Er verhindert Exporte aus der Ukraine und verbietet die aus Russland. Dann müssen Millionen Menschen verhungern in Ägypten etc. Das heißt, egal ob es uns passt oder nicht, wir müssen nicht nur über unsere Maßnahmen nachdenken, sondern immer auch über die Gegenmaßnahmen nachdenken, die zumindest möglich sind und die man vielleicht doch verhindern sollte.
Jetzt sind Sie gerade von einer längeren Reise durch die Ukraine zurückgekehrt, waren auch in Kiew und in Butscha. Welche Eindrücke hallen da bei Ihnen nach?
Also erstens diese zerstörten Häuser und die ausgebrannten Wohnungen und die völlig zerstörten Autos, aber auch die zerstörten russischen Panzer. Also das hinterlässt schon den Eindruck, wie schlimm eigentlich ein Krieg ist und dass Menschenleben, Gesundheit dann immer eine geringe Rolle spielt, dass dann eben die Bereitschaft ist zu töten. Alles furchtbar, kann ich nur sagen. Das Zweite, was mir allerdings aufgefallen ist, es gibt natürlich Beschränkungen. Gaststätten haben nur eine beschränkte Öffnungszeit. Alkoholverkauf ist nur bis zur bestimmten Uhrzeit vorgesehen. Die Züge müssen ständig halten. Es gibt wahnsinnige Verzögerung. Und die Menschen sind geduldig. Ich kann es Ihnen nicht erklären. Die sind absolut ruhig. Und sie schließen sich solidarisch zusammen. Das ist auch zu spüren. Sie sind ehrenamtlich tätig. Sie fragen nicht nach Geld. Sie fragen nicht nach Zeit. Also das ist so etwas, was einen schon tief beeindruckt, wenn man es erlebt.
Trotzdem hat all das nun Ihre Haltung zu Waffenlieferungen an die Ukraine nicht verändert. Sie sagen ja nach wie vor, Deutschland sollte das nicht tun. Warum?
Naja, wissen Sie, von Deutschland ging der schlimmste Krieg in der Menschheitsgeschichte aus. Das war der Zweite Weltkrieg mit den meisten Toten, die es je in einem Krieg gegeben hat. Und ich finde, wir sollten nicht an Kriegen verdienen. Und wir sind einer der größten Waffenexporteure, das dürfen Sie nicht vergessen. Egal, ob ich an den Krieg in Mali denke oder in Jemen oder in Syrien oder an die Auseinandersetzung in Libyen. Auf beiden Seiten wurden dann übrigens deutsche Waffen gefunden. Wir verdienen an diesen Kriegen. Und ich finde, wir sollten an keinem Krieg verdienen, auch nicht an den der Ukraine. Denn alles, was jetzt vom Westen geliefert ist,
aber Herr Gysi, ich muss mal kurz dazwischen haken. Im Moment geht es ja nicht darum, an den Waffen zu verdienen, die da an die Ukraine geliefert werden, sondern im Gegenteil, die werden ja finanziert, vor allem von der EU und auch von Deutschland.
Ja, aber irgendwann kriegt die Ukraine dafür auch eine Rechnung. Da bin ich ganz sicher, da können wir dann in ein paar Jahren mal drüber sprechen. Und ich möchte nicht, kommt noch hinzu, die Sowjetunion, 27 Millionen Tote, eine ehemalige Sowjetrepublik gegen eine andere aufrüsten. Das ist auch mehr als bedenklich. Wissen Sie, jetzt geht es um die Ukraine, das lässt sich ja moralisch rechtfertigen, aber später kommen Armenien und Aserbaidschan und Moldawien. Das wird ganz kompliziert. Wissen Sie, andere Länder haben eine andere Geschichte als wir. Ich bin 48 geboren. Ich habe das noch die ganzen Folgen des Zweiten Weltkrieges erlebt. Und deshalb sage ich, die Unterstützung von Kriegen sollte nicht die Aufgabe Deutschlands sein. Wir können doch humanitäre Hilfe leisten, noch viel mehr als gegenwärtig. Die ist genauso wichtig. Ich habe das ja dort erlebt. Sie waren so dankbar in den Krankenhäusern, dass wir mit Geräten kamen, dass wir Spenden überreicht haben. An den Verband der Köche, der...
Ja, Herr Gysi, aber ich muss trotzdem an dem Punkt, ich muss noch mal nachfragen, weil ich habe das Argument von Ihnen auch schon gelesen, dass Sie da von zwei ehemaligen Sowjetrepubliken sprechen, die man eben nicht gegeneinander aufrüsten darf. Andere Länder, eigene Geschichte, haben Sie jetzt eben gesagt. Was wollen Sie damit sagen, dass diese Länder dann doch irgendwie historisch zusammengehören? Das ist ja das Argument von Putin.
Nein, das nicht. Das will ich damit gar nicht sagen. Im Gegenteil, ich hätte als eher vor Beginn des Krieges die Forderung gestellt hat, alle US-Atomwaffen aus Europa abziehen, keine Manöver mehr im Schwarzen Meer und keine weiteren NATO-Aufnahmen. Da hat die NATO eben nur freundlich Nein gesagt. Ich hätte gesagt, wir haben auch drei Forderungen. Keine Cyberangriffe mehr, die Anerkennung der Souveränität und territorialen Integrität aller Nachbarstaaten und keine Manöver mehr in Grenznähe. Und dann hätte ich gesagt, so, jetzt sind wir bereit zu verhandeln und wir müssen euch ein Stück entgegenkommen und ihr müsst uns ein Stück entgegenkommen. Haben wir nicht gemacht, ob das wirklich den Krieg verhindert hätte, da mache ich mal ein Fragezeichen, weiß ich auch nicht. Aber man hätte es wenigstens versuchen sollen. Und ich würde doch nicht einfach so seinen Forderungen nachgeben. Aber im Gegenteil, eben ernst nehmen, wie wir vorhin beide darüber gesprochen haben, auch die Gegeninstrumente immer sich überlegen, die er ergreifen könnte. Wenn man ihn als Feindbild, und er ist ja ein Feindbild geworden, und das ist ja auch zu Recht, der Krieg ist ja wirklich völkerrechtswidrig und nur zu verurteilen, aber man muss sich auch bei einem Feind überlegen, was er machen kann und was nicht. Und dafür wählt man Politikerinnen und Politiker, nicht, dass sie nur nach moralischen Vorstellungen gehen, sondern sich immer auch sehr gut überlegen, welche Gegeninstrumente kann es geben, wie können die uns treffen, wie können die Gegeninstrumente die sogenannte Dritte Welt treffen. Indien zum Beispiel sagt, dass im Süden jetzt schon erhebliche Folgen bei der Ernährung der Bevölkerung, aber auch bei der Energieversorgung und vielen anderen Dingen eintreten. All das müssen wir eben mit bedenken.
Sagt Gregor Gysi und er ist der außenpolitische Sprecher der linken Fraktion im Bundestag. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Gysi.
Bitte schön, wiederhören.
Der Westen hat angesichts des Ukraine-Krieges beispiellose Sanktionen gegen Russland verhängt. Jetzt kommt eine weitere Antwort aus Moskau. Der Kreml belegt mehrere Energieunternehmen mit Sanktionen, darunter auch Gazprom Germania. Zu der Firma gehören unter anderem Betreiber von Gasspeichern in Deutschland. Jan Zimmermann ist unser Korrespondent im Hauptstadtstudio. Herr Zimmermann, wovon geht denn der Wirtschaftsminister aus? Was bedeuten die jüngsten Sanktionen aus Russland für Deutschland?
Also Robert Habeck hat heute Morgen erst einmal beruhigt und auch im Bundestag betont, die Versorgung in Deutschland sei weiterhin gesichert. Aber das Ganze ist natürlich nicht ohne, wenn man sich mal das genauer anschaut. Es gibt ja diese Liste mit 31 Firmen sind auf dieser Liste drauf, die jetzt also in Zukunft kein Gas mehr aus Russland bekommen sollen. Und auf dieser Liste steht auch Gazprom Germania. Gazprom Germania ist eine Firma, die hier in Deutschland unter staatlicher deutscher Kontrolle ist. Und zu dieser Firma gehören dann wieder weitere Unternehmen, Tochterfirmen. Dazu gehört zum Beispiel der Gashändler Wingas, der unter anderem Stadtwerke beliefert und auch, es betrifft auch den Gasspeicherbetreiber Astora, eine Firma, die den größten Einzelgasspeicher in Deutschland, in Niedersachsen betreibt. Also das hat schon eine große Auswirkung. Aber der Minister meint, die Versorgung sei derzeit eben gesichert.
Sie haben es gesagt, Gazprom Germania steht unter Kontrolle der Bundesnetzagentur. Wie könnte denn die Bundesregierung jetzt auf diese Sanktionen reagieren?
Ja, das werden wir sehen. Es gibt später auch eine Pressekonferenz mit dem Chef der Bundesnetzagentur und zusammen mit dem Bundeswirtschaftsminister. Es wird jetzt natürlich darum gehen, das passiert ja gerade hinter den Kulissen, genau zu prüfen, welche Auswirkungen wird das Ganze tatsächlich haben. Es geht da vor allem auch um die Gasspeicher in Deutschland, das Befüllen der Gasspeicher, welche Auswirkungen wird das haben. Und es wird jetzt bestimmt auch darum gehen, Alternativen zu finden. Habeck hat ja heute Morgen im Bundestag gesagt, es gibt Alternativen und darum wird es jetzt gehen, dann eben auch bekannt zu machen, woher oder wie können diese Ausfälle ausgeglichen werden, zum Beispiel mit Gas aus Norwegen und den Niederlanden.
Apropos Ausfälle, wie sieht es denn da aus? Also in welchem Umfang strömt denn überhaupt noch Gas aus Russland zu uns?
Nun, Fakt ist, es kommt weniger Gas nach Deutschland. Gestern ja die Meldung aus der Ukraine, dass sie weniger russisches Gas liefern werde, weil Teile der Pipeline-Gebiete und der Anlagen unter russischer Besatzung sind und da gibt es Probleme. Dann jetzt heute die Meldung mit den Gegensanktionen. Also das hat alles Auswirkungen auf die Versorgung. Allerdings nicht auf die Versorgung hier und heute, sondern es geht eher um das Befüllen der Speicher. Das ist jetzt das Hauptproblem. Die sind ja derzeit derzeit nur zu rund 40% befüllt. Da hat sich in den vergangenen Wochen schon einiges getan. Da war ja noch weniger drin in den Speichern. Die wurden schon etwas aufgefüllt, eben auf diese rund 40%. Aber da muss deutlich mehr passieren über die Sommermonate, damit wir im Herbst und Winter gut versorgt sind und keine ernsthaften Probleme bekommen.
Das heißt, die Bundesregierung muss sich jetzt dann schon auch sehr konkret auf ein Szenario einstellen, in dem es zumindest eng werden könnte, also der Ernstfall eintritt.
Absolut. Das tut sie aber auch und das schon seit Monaten. Das hat Bundeswirtschaftsminister Habeck schon mehrfach betont. Man bereite sich auf alle Szenarien vor, eben auch auf einen kompletten Lieferstopp von russischem Gas oder eben auch das Thema Gasembargo von EU-Seite aus. Das wird ja immer noch diskutiert. Auch das steht ja noch im Raum. Also alle Szenarien werden da durchgespielt und vorbereitet.
Robert Habeck sagt ja immer, ein Gaslieferstopp sei in Deutschland verkraftbar. Woher nimmt er diesen Optimismus?
Nun ja, also er sagt, das sei möglich und drei Voraussetzungen sind seiner Meinung nach dafür ganz wichtig. Zum einen eben, dass wir bis Jahreswechsel die Gasspeicher deutlich füllen. Da gibt es ja auch eine neue Vorgabe. Bis zu 90% sollen die gefüllt sein in Zukunft. Mal schauen, ob wir das erreichen. Und dann von den 4 angemieteten geplanten schwimmenden LNG-Terminals müssten zumindest schon 2 am Netz angeschlossen sein. Also, dass wir deutlich mehr Flüssiggas bekommen. Und das Thema Energiesparen. Energiesparen sei ganz, ganz wichtig. Ein Appell sowohl an die Verbraucher als auch an die Industrie. Wenn es uns gelinge, 10% einzusparen über die nächsten 2 Jahre, dann seien das die entscheidenden Prozente, um nicht in eine Notlage zu geraten, so der Minister.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.